Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Und ich freue mich, dass wir heute einen sehr prominenten und auch interessanten Gast bei uns im Programm haben. Es ist Marcel Erni, Mitgründer der Firma Partners Group, einer sehr erfolgreichen, international tätigen schweizerischen Gesellschaft, die vor allem auch in den Vereinigten Staaten aktiv ist. Und das wird ein Thema sein unserer Debatte. Aber Marcel Erni ist auch politisch engagiert bei der Organisation Kompass Europa. Und da geht es dann vor allem um das Verhältnis Schweiz und EU. Und das steht ja auch im Brennpunkt jetzt im Angesicht dieser Verwerfungen mit Epizentrum Washington, Zölle und so weiter. Lieber Herr Erni, schön, dass Sie da sind, dass Sie sich Zeit nehmen. Die Partners Group, vielleicht ganz kurz, ich habe es angetönt, Sie sind in den USA tätig. Was machen Sie genau in den Vereinigten Staaten? Was ist da sozusagen Ihr Geschäftsfeld?
Ja, danke, Herr Köppel. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ich muss vielleicht noch sagen, wir müssen, was immer jetzt miteinander sprechen, müssen wir ein bisschen eine Klammer machen und sagen, ja, das ist irgendwie bei heute Dienstag 9.30 Uhr. Morgen kann es dann schon wieder anders sein, also, aber ich glaube, es sind sicher wichtige und interessante Zeiten. Und ich glaube, es sind auch Zeiten, wo verschiedenste Stimmen gehört werden müssen. Ich sage jetzt mal plakativ nicht nur Journalisten, sondern auch vielleicht Leute, die effektiv in den Märkten drin sind, die sehen, was abgeht. Und da sind wir sicher einer von denen in der Schweiz, die das sehr, sehr gut in unserem Bereich sehen können. Weil wir in Amerika für unsere Kunden haben wir etwa rund 10 Milliarden investiert. Wir kontrollieren etwa 17 Firmen direkt. Das sind Firmen wie eine Confluent Health, das ist eine Physiotherapie- und Schmerzbehandlungskette mit 2500 Spezialisten oder etc. etc. Aber unser Portfolio, wir haben etwa 100.000 Mitarbeiter in unserem Amerika-Portfolio. Und dann sind dann, also wo wir die Mehrheitsaktionäre sind in verschiedensten Industrien. Und insgesamt, also wenn wir auch die Minderheitsbeteiligung nehmen, dann sind das etwa über 300.000 Mitarbeiter. Das heißt, übrigens, diese 100.000 Mitarbeiter sind dann nicht in den Zahlen, der Bund jetzt da in Amerika versucht zu verkaufen mit Econo Suisse, dass sie sagen, ah, wir haben 400.000 Angestellte, wir alleine haben noch etwa 100.000, die wir kontrollieren. Vielleicht sollten die Econo Suisse auch mal mit Leuten mit uns sprechen, die eben auch die Wirtschaft vertreten und nicht nur ihre eigenen Mitglieder. Ja, und dann haben wir auch bedeutende Infrastrukturinvestitionen in Amerika. Wir haben etwa fast 5 Milliarden investiert, also 10 Milliarden in Private Equity, 5 Milliarden in Infrastruktur. Und wir produzieren etwa 5 Gigawatt an Elektrizität und Strom. Das heizt etwa 1,25 Millionen amerikanische Haushalte. Also wir sind da sehr, sehr vor Ort engagiert und verstehen ein bisschen, wie Amerika funktioniert.
Sie sind dort massiv präsent und ich hätte es eigentlich gleich schon eingangs erwähnen müssen. Wir sind hier am Hauptsitz der Partners Group in Baar, in einem sehr imposanten Fabrikgebäude, könnte man sagen, eine Art Campus. Vielleicht, wenn wir schon die Gelegenheit haben, hier zu sein, wenn Sie dazu noch etwas Kurzes sagen können. Wir sind hier gewissermaßen im Nervenzentrum Ihrer Firma. Was ist die Idee dahinter? Das wirkt etwas industriell. Man würde sagen, eine Private Equity Gesellschaft tritt sonst eher in vollklimatisierten, etwas keimfreien Büros auf. Sie haben ein anderes Flair hier. Was ist sozusagen die Botschaft dieses Interieurs, dieses Gebäudes?
Ja, die Botschaft ist, das sind wir und wir sind bodenständig und wir sind Besitzer und Unternehmen von Firmen. Und wir sind nicht ein Hedgefonds oder Trading oder Banken, sondern wir sind verantwortlich, diese Firmen sorgfältig zu besitzen, auszubauen, zu wachsen und dann wieder in nächste gute Hände zu geben, oder? Und das wollen wir mit dem ausdrücken, oder? Dass wir wirklich industrielle Besitzer sind von einem sehr, sehr großen Portfolio an Beteiligungen.
Ja, also eben das
ist auch schön. schlussendlich.
Ja, ein industrielles Flair. Also hier werden sozusagen nicht irgendwelche abstrakten Geschäfte getätigt, sondern konkrete auch Güter und so weiter, Dienstleistungen. Sie haben es angesprochen, die Vereinigten Staaten von Amerika, sie sind dort massiv tätig. Jetzt haben wir letzte Woche die Entscheidungen der Trump-Regierung mitbekommen mit diesen Zöllen. Das hat viele im Ausmaß überrascht. Ja, aber wie sehen Sie das? Wie beurteilen Sie das? Wie wird das interpretiert jetzt im Rahmen Ihrer Firmentätigkeit, was da der amerikanische Präsident gemacht hat?
Gut, also das sind verschiedene Ebenen, wenn ich da reingehen darf. Also erstens, glaube ich, muss man wirklich sagen, ist die Welt und wir natürlich auch überrascht. Obwohl Trump hat ja genau das gemacht, was er gesagt hat. Ja, er will wieder zurückgehen, wo Amerika war, so eine Jahrhundertwende, wo Zölle 24% waren und versus 2% heute und mit Zöllen hat man eigentlich den Staat finanziert und nicht über Einkommenssteuern. Und das ist sein Bild, das er will. Und jetzt will er da wieder hin. Die Maßnahmen, wie er da hingehen will, sind ein bisschen brachial, aber das ist auch ein bisschen Trump. Da steckt einfach mal die Fahne mal rechts ein und dann beginnt er mal von da wirklich zu verhandeln. Ich glaube, wichtig ist, und das ist eine ganz krude Art und Weise und vermischt ganz verschiedene Dimensionen, also zum Beispiel in der Schweiz Tarife oder Zölle, wir haben ja keine Industriezölle mehr, wir sind ja die absolut offensten Wirtschaft, die es da gibt, oder? Und trotzdem werden wir bestraft, weil wir einfach sehr, sehr gute Produkte nach Amerika exportieren. Auf das kommen wir nachher noch zu sprechen. Also wir vermischen zwei Sachen. Er vermischt zwei Sachen. Er meint Zölle und dann auf der anderen Seite sagt er, wer kauft und wer verkauft, welche Waren in welchen Wert sich gegenseitig. Oder? Und das ist natürlich eine völlig vereinfachte Sicht der Dinge. Auf das
was glauben Sie, ist das entscheidende Ziel? Es gibt ja die Absicht, was wir hören, er wolle mit diesen Zollschranken die Industrie nach Amerika zurückbringen, die produzierende Industrie, dass da die Unternehmen wieder Fabriken bauen. Wie beurteilen Sie das? Kann das aufgehen? Ist das eine sinnvolle Strategie oder ist das zum Scheitern verurteilt, wie jetzt im Grunde die meisten unserer Medien argumentieren?
Gut, also erstens, man muss vielleicht nicht so hinhören und nicht so ernst nehmen, was Trump über den Lautsprecher macht, sondern muss hinhören, was Scott Bessent, der Finanzminister, und Harold Lutnick, der Handelsminister, sagen. Das sind die zwei, die bestimmen und natürlich sehr viel mehr. Die Strategie ist eigentlich klar. Ist klar formuliert, was sie machen wollen. Erstes, und das ist die erste Priorität, und das wird, glaube ich, in der momentanen Diskussion viel zu viel ausgeblendet. Sie wollen die Verschuldung die Staatsverschuldung in Amerika bremsen und runternehmen. Amerika hat in den letzten Jahren die Staatsschulden um 80% erhöht. Wenn nichts dagegen gemacht wird, dann kommen noch mal 20 Trillionen. Man kann diese Zahlen fast nicht richtig formulieren. Das sind 20 Trillionen, das sind 20.000 Milliarden zusätzliche Schulden zu. Alleine die Schuldendienste, also die Zinsen, die momentan bezahlt wurden, also da, je nach wo der Zinssatz ist, ist irgendwie 1,2 bis 1,5 Trillionen, also 1.200, 1.500 Milliarden. Das sind solche Beträge, das sind etwa 20-25% vom Staatsbudget, oder? Die haben wirklich Angst, die sagen, wenn wir nichts machen, haben wir ein Schuldenproblem, ja, und ein massives. Und deshalb sagen sie Nummer eins, wir müssen diese Verschuldung stoppen. Und wie wollen sie das machen? Erstens, also wenn sie ein Staatshaus, ich bin jetzt ein bisschen lang, also, wir brauchen das ein bisschen, um wirklich dahin zu gehen, was ist wirklich der Kern der Strategie und was sie machen. Ist nicht nur so einfach und plakativ, wie das jetzt hier summiert wird, das ist wirklich eine Strategie dahinter. Also vereinfacht gesagt, also zu viele Schulden und die Fiskalausgaben der Regierung sind zu hoch. Sie nehmen etwa 4.000 Milliarden ein, oder? Und geben etwa 6.000 Milliarden aus, also 4 Trillionen. Also wir haben einfach ein jährliches Defizit momentan von etwa 2 Milliarden. Das ist 7% etwa vom Staatshaushalt, und das ist viel zu viel. Das muss runter auf 3%. Und wie wollen Sie das jetzt, wie wollen Sie das fixen? Ganz einfach, 1 Milliarde Abbau im Government-Bereich, also Waste, Overspend, Fraud and Abuse, also die einfach zu viele Aufgaben unnötig sind und versuchen, diese Government Spend in Public Spend, in Private Spend umzumachen. Das ist der Musk-Dosch, oder? 1 Milliarde und 1 Milliarde zusätzliche Einnahmen, die nicht von den Amerikanern kommen, sondern von außen. Oder? Und das soll diese Tarife bewirken. Das ist der Hauptteil ihrer Strategie. Das ist das, was sie machen wollen. Oder? Und dann zusätzlich mit den Zöllen gibt es natürlich dann noch die politische Agenda, dass sie sagen, ja, make America great again. Wieder dieses Bild, die Produktion wieder zurück in Amerika zu bringen, etc. Und da muss man schon sagen, also ich war mir schlicht dessen, wir als Schweizer, ich habe immer gemeint, Freihandel heißt keine Zölle. Und jetzt höre ich, okay, also Indien hat 50% Zölle, und das finde ich jetzt noch hoch. Oder wenn man Europa, Amerika nimmt Autozölle, also die Europäer verlangen, wenn ein amerikanisches Auto nach Europa verkauft wird, dann fallen da 10% Zölle drauf, und wenn ein europäisches Auto nach Amerika verkauft wird, dann sind es 2,5%. Dann sage ich, gut, also das ist, scheint mir auch nicht fair zu sein. Ob man dann wirklich ein amerikanisches Auto kaufen will, oder ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, das ist das, was der Bessent auch sagt, oder? Und das ist natürlich die Verwerfung, die wir jetzt sehen. Er sagt, hey, dieser Deal funktioniert nicht, und funktioniert natürlich vor allem nicht mit China, wo ihre Key-Industrien, also Autos, Batterien, Solar, einfach massiv staatlich fördert, also wie ein Zoll, und damit eben brutale Überkapazitäten schafft, mit dem den Weltmarkt flottet und durch das die amerikanische und auch die europäische Industrie nicht wettbewerbsfähig ist. Also das sind schon, also das Handelssystem ist schon ein bisschen gebrochen, und da haben sie schon einen Punkt, dass wir das machen müssen. Aber das könnte man ganz elegant und einfach über die Anpassung, über die Zölle machen und nicht jetzt einfach sagen, ja, ich bestrafe jetzt einfach alle basierend auf dem, was die in Amerika verkaufen, und umgekehrt, oder? Also das ist ein bisschen lang, aber das ist, also zuerst, erste Priorität, Verschuldung, Staatsverschuldung runterbringen, und zweite Priorität, dann Versuch dieses Reshoring, also die Arbeitsplätze durch diese Zölle dann wieder als größere Anreize geschafft werden, dass wieder in Amerika produziert wird. Aber ob das klappt, das ist dann jetzt eine dritte Frage, nehme ich an.
Ja, und das ist die Anschlussfrage. Ich meine, wir sehen jetzt an den Märkten, wir sehen an den Börsen, dass das ziemlich stark nach unten gegangen ist in den letzten Tagen. Jetzt hat sich, glaube ich, wieder ein bisschen erholt. Stand eben heute, 8. April 2025. Man weiß nicht, es ist etwas fiebrig, das Ganze. Das ist von Ökonomen, ich habe gestern auch mit einigen noch gesprochen, so interpretiert worden, dass Trump mit seinen Maßnahmen die Märkte nicht überzeugt habe. Wir hören jetzt auch von Weggefährten von ihm, Bill Ackman, auch der Elon Musk und andere haben sich da sehr kritisch geäußert. Trump allerdings zieht es anscheinend durch. Er behält seine disruptive Strategie. Wie sehen Sie denn das? Ist das jetzt ein endgültiges Misstrauensvotum der Märkte, dass man sagt, ja, wir nehmen das Trump einfach nicht ab, oder geben Sie ihm da auch noch den Benefit des Zweifels gewissermaßen, dass das aufgehen könnte, was er versucht?
Gut, also vielleicht mal kurzfristig, oder? Also das geht jetzt hoch, runter, links, rechts, oder? Das ist sehr wirr, weil man weiß gar nicht eigentlich, wie was ist, oder? Aber was man immer hat, wenn man natürlich jemand so und besser spricht von einem Vertrag, einer Neuordnung wie Bretton Woods, das ist ein struktureller Eingriff, oder, in die Art und Weise, wie der Welthandel funktioniert. Und dass da natürlich dann die Gelder beginnen zu fließen zwischen den verschiedenen Anlagekategorien, ist klar. Aber es ist übrigens auch unschlüssig. Also ich sage immer, man muss wirklich nicht die Zeitungen lesen, tut mir leid, außer der Weltwoche natürlich. Man muss ein bisschen die zum Beispiel die Währungskurse anschauen und die Zinssätze. Und zum Beispiel Zinssätze, wenn Sie am langen Ende anschauen in Amerika, also 10-Jahre Treasury Bonds, das ist unschlüssig. Also das ist, am Anfang ist es runtergegangen, das heißt, da gibt es Rezession und dann kommen quasi die Zinsen schneller runter. Und jetzt sind sie wieder rund, glaube ich, 4,15 hochgegangen. Also der Markt weiß noch nicht genau, wo das hin ist. Aber das ist kurzfristig und das ist auch kein Problem. Also Aktien gehen runter, gute Gelegenheit, gute Aktien wieder zu kaufen, oder? Das ist nicht das Problem. Aber was sicher ein Problem ist, wo er aufpassen muss, und das sind eben genau die Stimmen jetzt, die ist natürlich die Ökonomie, ist immer die das Differenz der Erwartungen von Konsumenten und Investoren. Und wenn die Differenz und die Differenz von der Erwartung ist immer eine Funktion von, wie sie denken und wie sie fühlen. Und wenn plötzlich die Konsumentenstimmung abschmiert oder die Investitionsbereitschaft abschmiert, oder dann führt das eben zu dieser Stagflation oder Rezession, wo wir wahrscheinlich Amerika schon ein bisschen drin sind. Und da muss er, auch wenn er einen langfristigen Plan hat, da muss er rauskommen, weil es gibt Mitte 26 Midterms. Und wenn er da zu rezessionsmäßig unterwegs ist, wird ihm das, glaube ich, nicht helfen. Aber der hat so schlaue Leute um sich herum. Die wissen das alles. Die haben einen Plan. Oder? Das ist nicht irgendwie völlig naiv, nur weil er da mit dem Lautsprecher da ist, heißt das nicht. Die haben, ich glaube, Amerika und die Chinesen sind die einzigen, die einen Plan haben. Europa hat keinen Plan und sorry, auch die Schweiz hat auch keinen Plan. Vielleicht ist es auch Zeit, dass wir wieder mal irgendwie ein bisschen nachdenken, dass wir einen Plan haben.
Wir haben zum Teil Planwirtschaft ohne Plan. Das ist ja das Schlimmste. Aber interessant ist, was Sie ansprechen. Ich meine, der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance hat in einem Interview auf Fox TV gesagt, ihm seien eigentlich die Midterm-Wahlen 26 egal. Ihm gehe es darum, und da unterstütze er den Präsidenten, die amerikanische Wirtschaft wieder auf ein solides Fundament zu stellen. Dann gibt es noch Aussagen, auch interessant, jetzt von Kommentatoren aus dem Trump-Lager, zum Beispiel dieser Mark Levin, der eine Sendung gemacht hat, und da hat er also den Trump für diese Maßnahmen jetzt gefeiert als Genie. Der sei absolut genial, was er da mache. Das sei eine noch nie dagewesene Kombination. Zum einen senke er die Steuern, dereguliere er, baue er den Staat ab, und zum anderen würde er das verbinden mit dieser Zollpolitik, eben mit dem Ziel, Industrieproduktion zurückzuholen. Das sei gewissermaßen das Ei des Kolumbus der Wirtschaftspolitik. Was halten Sie von diesen Lobeshymnen jetzt auf die Trump-Politik? Ist das überzogen oder hat das etwas für sich?
Ja, also erstens, da hat er, Levin heißt er, oder? Der hat absolut recht und ist total falsch. Okay, weil das ist ein Milchmädchen, Milchbüchli-Rechnung, irgendwie vor 20, 30 Jahren. Die Welt ist viel zu kompliziert geworden. Okay? Das funktioniert nicht. Als ein Beispiel. Ich mache einfach ein bisschen, wieso das nicht funktioniert. Ja, also wir haben zum Beispiel eine Firma Omega, die macht Transportbänder und Antriebsriemen. 6000 Leute, 1500 Leute in Amerika. 4.500, 20 Fabriken, etwa 5 in Amerika, also alles gut verteilt, oder? Also wir wissen genau, wo eigentlich was durchgeht. Ja, wir kriegen ja die Arbeiter heute schon nicht in Amerika. Und vor allem nicht sogenannte Skilled Workers kriegen sie nicht. Und die sind viel zu teuer. Also diese Idee, dass sie da plötzlich wieder die Kühlschränke und die TVs und die iPhone, also übrigens Apple muss außerhalb in Vietnam und China etc. Produzieren, weil die brauchen ja Hunderttausende von Leuten, die sie brauchen, um nur die iPhones zu brauchen. Das heißt, funktioniert leider nicht. Klar, er versucht jetzt Investitionsanreize zu geben. Klar, wenn man sagt, ja, okay, komm, jetzt machen wir ein bisschen eine Fabrik wieder in Amerika. Aber ob in dieser Fabrik dann Arbeiter sind oder nicht einfach Computer oder Roboter, das ist eine andere Frage. Also dieses alte Bild von Automobilindustrie und so, das ist wirklich ganz. Und übrigens, noch zwei wichtige Primeurs für Sie, Herr Köppel, ja. Oder? Es ist nicht der amerikanische Staat, der entscheidet, welche Güter und welche Dienstleistungen von wem auf der Welt eingekauft werden und wieso. Sondern sind eben die Produzenten und die Konsumenten, die sagen, okay, ich will dieses Produkt, okay, Tarife sind das, aber der Preis und der Value und Service und alles, das sind ganz andere Sachen, die entscheiden, ob das gekauft wird, oder? Und das Dritte ist, und deshalb funktioniert der Levin-Speech da nicht, wir sind keine Insel mehr wie 1900. In 1900 konnte die schon diese Handelspolitik durchziehen, weil es hat ja gar keinen Handel gegeben. Und das haben wir heute gesehen, die Chinesen haben gesagt, okay, wir ziehen das durch. Wir retaliaten. Und dann müssen sie,
wir schlagen zurück.
Und dann müssen sie dann schauen. Übrigens, eine Sache, die Chinesen schon jetzt mal im Hintergrund gemacht haben, vor zwei Wochen am Parteikongress, haben wir gesagt, übrigens, diese internationalen IP-Rechte, also die Patentrechte etc., ja, die nehmen wir, ich glaube, die sind jetzt nicht relevant in China. Ich meine, sie haben sich sowieso schon ein bisschen missbraucht oder viel missbraucht. Aber wenn die sagen, ja, wir nehmen diese IP-Rechte, sind nicht mehr gültig in China, dann können sie Microsoft Office runterkopieren und dann ein bisschen chinesisch machen und auf dem Weltmarkt wieder verkaufen für $5. Also die Chinesen und alle anderen, also man kann sich wirklich, das ist ein bisschen eine Lose-Lose, also jeder verdient, oder? Und wenn Trump, sorry, auch sein Buch Making a Deal, das ist ja schön und gut, aber die Welt ist, also wir haben es alle gelesen, okay, we get it. Okay, sie haben den größten Stick, oder? Aber die Welt hat ganz viele andere Gegenmaßnahmen, dass das sicher nicht zu einem Win-Win führen wird. Also die Antwort, es wird nicht funktionieren. Ja. Ich glaube nicht dran. Es wird ein bisschen Impulse geben. Übrigens, Trump hat ja schon in seiner ersten Legislatur Zölle erhöht, ja, etc. Und das hat zu nichts wirklich geführt. Defizit ist auch hoch geblieben. Und es hat ein bisschen zu Inflation geführt. Und das werden wir sicher auch sehen.
Aber eben, jetzt haben Sie vorhin angedeutet, der hat ja intelligente Leute um sich. Und Trump ist ja auch einer, der, was immer man von ihm halten mag, er hat sein Leben in der Wirtschaft verbracht, er weiß, wie man Geld verdient, auch wie man Geld verliert und wie man sich da wieder aus dem Schlamassel heraus operieren muss. Aber so klingt das jetzt doch ziemlich kritisch. Also weiß Trump im Moment nicht, was er macht? Oder wo sehen Sie dann das eigentliche Ziel, wenn das ja nicht aufgehen kann, was er hier offensichtlich bezweckt?
Also er wird sein Ziel erreichen. Er erreicht es jetzt schon, indem er an seine Wähler ganz klar sagt, ich mache was, ich bringe die Jobs back, American Great. Das ist seine Message, oder? Und die Message von Bessent, was die wirklich wollen, ist das Staatsdefizit unter Kontrolle werden und die Verschuldungseskalation zu bremsen. Das ist, um das geht's wirklich, oder? Und wie viel man dann, er kann dann jeden Deal vier feiern, da hat man wieder 10 Milliarden investiert und das immer und so. Und das genügt ihm, das ändert nichts an der Realität. Nochmals, Amerika geht es gut. Den amerikanischen Arbeitern geht es gut, wenn nicht Steuern so hoch wären und die Lebenshaltungskosten und Inflation so hoch wären. Aber die Lohnniveaus etc. in Amerika sind hoch und sind auch ein Problem. Die sind wirklich hoch und die Salärsteigerungen sind wirklich hoch. Also das ist nicht so, dass irgendwie 50 irgendwie so ist wie bei Reagan oder so, wo es wirklich düster war, oder?
Und was wird dann die Auswirkung sein für den Rest der Welt? Womit rechnen Sie jetzt auch bei der Partners Group? Was werden die unmittelbaren Auswirkungen sein? Werden wir uns auf eine Rezession einstellen müssen? Werden wir Arbeitslosigkeit haben? Zuliefererfirmen, die gigantische Probleme haben? Was ist da die Perspektive?
Ja, also bei uns im Portfolio ist natürlich, gehen wir durch, oder, wo man Probleme hat. Oder? Und es ist auch, und wir sind da relativ gut unterwegs. Wir haben zum Beispiel bei dieser Amiga, schon schon bei Covid und Supply Chain Breakups und Reshoring und Local for Local haben wir schon 300 Millionen in Amerika investiert. Das ist ja seit 5 Jahren etwas, was ja unterwegs ist. Man kann einfach entscheiden, ja, ob man ein bisschen vorausschauend investieren oder nicht. Oder bei Trump, oder meine, übrigens, also wir haben die Lager voll in Amerika, oder? Die Flieger, wir besitzen eine Firma zusammen mit Kühne-Nagel, die transportiert zum Beispiel für Teslas und alle iPhones eigentlich von Asien nach Amerika. Und seit 2-3 Wochen sind diese Flieger, aber also die Boeing 747, voll nur mit iPhones und allem. Und das kostet mittlerweile so ein Charter, so mit 100 Tonnen Ladevolumen, kostet die, hat normal etwa $700,000 Einflug gekostet, der kostet jetzt 2 Millionen, oder? Mhm. Als Konsequenz sind sie da nur noch die iPhones drin und die Teslas drin und die Shines und die Temus, also das Billig-Commerce ist schon weg, oder? Die können sich das gar nicht mehr leisten, da wird wahrscheinlich der Volumen 30-40% runter. Also, was ich sagen will, da müssen wir jetzt wirklich, wie sich alles wo anpassen wird, plötzlich jetzt wieder noch mehr nach Vietnam geht, weil die Zölle jetzt runternehmen, so. Das ist so ein peristaltisches Gefühl, oder? Da muss jeder jetzt ein bisschen sagen, was hin und her geht. Aber schlussendlich, glaube ich, muss er wirklich aufpassen. Also er muss jetzt dann schon langsam so ein bisschen um die Zielgerade rumkommen und ein bisschen, dass das Flugzeug ein bisschen landen, weil sonst, wenn die Konsumstimmung wirklich völlig am Arsch ist, wie wir in der Schweiz sagen, oder die Investitionsbereitschaft runtergeht, dann ist es nicht gut.
Und wie groß ist eigentlich das Risiko jetzt mit einem Handelskrieg? Ich habe heute Morgen auch für die Sendung Weltwoche Daily etwas auch die internationalen Schlagzeilen angeschaut, Wall Street Journal, Financial Times und so weiter. Und aus China kommen ja auch ziemlich harte Aussagen. Also wir werden alles tun, eben, Sie haben es schon angedeutet, zurückzuschlagen. Stehen wir vor einem riesigen Handelskrieg? Ich meine, da haben wir auch historische Vorbilder, 30er Jahre, da hat es ja auch einen Handelskrieg gegeben mit desaströsen Folgen. Ist das gewissermaßen auch so ein Worst-Case-Szenario, auf das Sie sich einstellen?
Gut, also wir haben die Firmen, oder? Wir können nichts mehr machen, oder? Also da geht es uns allen genau gleich so wie allen anderen, oder? Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Auch für das ist Trump auch viel zu eitel, oder? Dass er da plötzlich als Verlierer dastehen soll. Und wenn er dann so tut, aber er sagt natürlich, ja, Wall Street interessiert mich nicht. Ich bin, I'm from Mainstream, Main Street. Aber auch 50% der Amerikaner haben Aktien in ihrem Portfolio. Okay. Und ihre Pensionskassenvorsorge. Also wenn er einfach so tut, dann sagt er, ja, das interessiert niemanden. Und sagt, ja, wart mal, bis der Monatsreport bei allen zu Hause ist und alles nur rot ist, dann beginnt er vielleicht auch ein bisschen plötzlich Telefonate zu kriegen, was er da am machen ist, oder?
Ja. Aus Trumpscher Sicht, was ich jetzt eben noch faszinierend finde, wobei das kommt bei uns in den Medien eigentlich überhaupt nicht vor, meine, aus seiner Perspektive, Sie haben sie auch angetönt, hat er eigentlich tatsächlich einen kleinen Geniestreich geschafft. Also erstens ist er jetzt im absoluten Zentrum der Welt. Vorher haben ihn schon alle gekannt, aber jetzt müssen sie alle nach Washington pilgern, um die neuen Deals zu holen. Eben, er kann seinen Wählern sagen, ich setze mich ein. Zweitens das Thema Staatsverschuldung. Und dann eben kombiniert er ja eigentlich diese antikapitalistische, antifreihändlerische Zollpolitik mit Deregulierungen und Liberalisierungen. Also irgendwo doch ein Coup, der ihm da gelungen ist.
Also übrigens, er kann an verschiedenen Fronten politisch gewinnen. Also das erste Mal sagt er, hey, das ist unfair, wir werden über den Tisch gezogen, ich ändere das, oder? Zweitens, wir bringen die Jobs wieder nach Amerika. Aber das dritte ist, sagt er, ja, ich nehme jetzt mal die Bürokratie runter, wir wollen doch alle nicht, dass wir da waste haben, oder wie sagt man, unnötige Verschwendung, oder? Und viertens sagt er, ja, und AI first, oder? Also wir wollen da der Leader sein. Und dann sagt er, ja, und dann werden wir so das Beste aller Zeiten haben. Und dann, also übrigens, keine No Tax on Tips. Also dann gibt es keine Steuern mehr auf den Trinkgeldern, die in Amerika ja sehr wichtig sind. Und dann sagt er, dann brauchen wir keine Einkommensteuer mehr unter $150,000. Ja, he's gonna be a hero, wenn das zusammenkommt, oder? Also das ist schon, aber ich glaube, das wird nicht zusammenkommen, weil es ist ein bisschen zu einfach, weil er einfach meint, er sei der einzige Spieler auf dem Brett. Aber da gibt es zu viele Spieler drumherum. Kapitalmärkte, oder Moneyflows, Investitionen, die Chinesen, alles. Das ist ein bisschen einfacher als vor 100 Jahren.
Aber was, jetzt, ich sage es aus unserer Sicht, noch beeindruckend ist, die Amerikaner haben offensichtlich Probleme mit der Verschuldung. Diese Regierung hat das erkannt, so geht's nicht weiter. Und jetzt kommt halt mit diesem Hammerschlag, mit diesem Brachialschlag, der Versuch eines Reset. Ob's gelingen wird, das können wir noch nicht in dieser Form beurteilen. Aber das ist ja im Grunde immer noch besser, als was zum Teil bei uns passiert, vor allem auch in der Europäischen Union, wo einfach die Schuldenpolitik immer weitergeht. Der Staat wird immer grösser, produktivitätsmäßig und wettbewerbstechnisch geht es immer mehr nach unten. Also die Amerikaner, man könnte auch argumentieren, tun einmal etwas, sie versuchen wenigstens etwas mit Risiken, aber wenn ich Ihnen zuhöre, sind die Risiken doch irgendwo kontrollierbar.
Ja, also 100% einverstanden. Aber was ist denn die Strategie der Europäer, wenn sie einen Draghi-Report sehen? Ja, Bürokratieabbau. Und jetzt? Wie genau? Wer ist dann Ihr Trump, der das macht? Draghi? Das ist dysfunktional, oder? Und ich glaube, ich sehe das wirklich, aber jetzt, aber wir wollen ja niemanden etwas Böses. Wir möchten ja absolut, dass es Europa gut geht, Amerikaner gut, dann Chinesen gut, dann Schweizer sowieso gut, oder? Das ist ja klar, oder? Aber vielleicht ist es auch wirklich, ich glaube, das kann wirklich eine mentale Zeitwende sein, vor allem wenn die Amerikaner erfolgreich sind, zwingt das ja irgendwann in Europa auch zum Umdenken. Dass wir vielleicht auch mal sagen, du, sind wir jetzt wirklich sicher, dass der Habeck wirklich der bestmögliche Wirtschaftsminister ist für Deutschland? Oder dass die, oder was ist die Track Record eigentlich von diesem? Was ist der Leistungsausweis? Oder? Also meine, Trump hat einfach ein unglaubliches, man kann das jetzt werten, ein bisschen so oder so, aber wenigstens hat er versucht, ich mache mein Team, oder? Und Leute, die wirklich draußen gearbeitet haben. Und ich glaube, das wird wirklich auch meine Hoffnung, und vielleicht, aber das kann noch lange, lange, lange gehen, irgendwann Europa zwingen, dass sie auch in die Gänge kommen müssen, oder?
Und was
das ist etwas Gutes, das ist nicht was Schlechtes. Und das europäische Rezept wird dann wahrscheinlich ein bisschen anders sein, aber einfach wirklich etwas anderes machen, außer einfach Schulden zu machen. Und das ist sicher nicht eine Lösung, oder?
Vielleicht ganz konkret gefragt, was kann Europa, was kann die Schweiz, was können wir von Trump lernen? Jetzt in dieser konkreten Situation. Was ist das, was Sie produktiv rausnehmen und sagen, das ist eigentlich das, was wirklich gut ist, davon könnte man sich inspirieren lassen?
Ja. Gut, also wir müssen schon sehen, oder Trump ist jetzt der einfach plötzlich die Spielregeln der Welt neu gesetzt hat. Oder besser gesagt, Bessent, oder dieser große Macro-Investor, oder der mit Soros zusammen gegen das Pfund gewettet hat, dazu mal, oder? Der versucht jetzt wirklich die Weltordnung ein bisschen zu balancieren. Und ich glaube, am Schluss, wenn das alles so gut rauskommt, wird das eigentlich für alle eigentlich besser sein. Ist seine Hypothese. Oder? Was war die Frage?
Was wir lernen
können. Ja, sind zwei Sachen. Also erstens, wir sollten ein gutes Team zusammenstellen. Team Switzerland. Mhm. Oder Team Europe. Oder? Dass das wirklich getragen ist von Leuten, die in den Märkten sind, die wissen, wo die Investitionen durchgehen, die Arbeitsplätze schaffen etc. Nicht nur, ich sage es jetzt, Verbandsverwalter, der braucht es auch, oder? Nicht nur, jetzt sorry again, dass die Journalisten und die Politiker quasi das Narrativ bestimmen, was wir politisch zu tun hätten in der Schweiz, und muss das balanciert machen, Allianz Borg machen, oder dass es nicht wieder heißt, ja, jetzt kommen wieder diese arroganten, besser wissenden Wirtschaftsheinis da, die wieder versuchen, uns mit dem Weißbuch oder was immer, oder? Aber wir müssen irgendein Team zusammenkriegen, das balanciert ist, oder? Und mit diesem, ich nenne es jetzt, kann einen besseren Namen finden, Team Switzerland, oder? Da kann ein Herr Spuler dabei sein, Herr Blocher, Herr Michel oder ein Herr Kaufmann oder Schaltegger oder Eichenberger oder Herr Mäder von mir aus auch, oder? Alle einfach gute Leute, die sagen so, jetzt versuchen wir miteinander eine Strategie zu formulieren. Ja. Wo wirklich proaktiv aus Gesamtsicht sagen, okay, was ist in unserer wirtschaftspolitischen Strategie? Die auch ein bisschen, und da sagen, ja, und dann wird der Diskurs ein bisschen offener geführt und nicht einfach nur innerhalb von der Box, also Europa ist unser einziger Weg und wir müssen das jetzt machen, etc., oder? Dass man sagt, dass wir ein bisschen balanciertere Diskussion haben und ein bisschen eine weltoffene und globale Sicht, weil ich glaube, Trump hat zwei Sachen gemacht für die Schweiz. Die Welt wurde jetzt gerade sehr viel globaler, oder? Sehr viel dynamischer und sehr viel transaktioneller, oder? Wir müssen einen Deal machen. Und zwar nicht irgendwie in 10 Jahren. Und es ist doch super, wenn wir jetzt, sagen wir mal, ein bisschen Füße ruhig halten, mal so schauen, etc. Aber wir müssen in die Gänge kommen. Und zwar mit den besten Leuten, die Schweiz zu bieten haben. Und von denen haben wir viele. Ich bin sicher nicht einer von denen. Auch zu klar zu sein. Ich glaube, wir schaffen unser Denkpotenzial nicht aus, oder? Aber wir müssen uns jetzt einbringen.
Entschuldigung. Was raten Sie jetzt ganz konkret dem Bundesrat in dieser Situation? Sie haben ja, glaube ich, schon die Fühler ausgestreckt. Was muss jetzt die Landesregierung machen mit Amerika? Muss man sofort einen Mann da hinschicken, eine Frau, wen auch immer? Was ist da Ihr Rat?
Ja gut, also ich meine, die Frau Budliger, die SECO-Chefin, die ist ja dreimal nach Amerika gegangen, hat da irgendwie untere Chargen anscheinend getroffen etc. Kommt zurück, alles super, wir haben uns alles erklärt, haben gute direkte Investoren, alles tiptop. Und dann bumm, 31%, oder? Weil das total, und ich, also als das passiert, bin und unser Bundesrat war noch nie anscheinend in Amerika, Cassis hat noch, es ist ein bisschen so wie in der wichtigsten Wirtschaftsfrage, oder? Wird hier irgendwie, der Chef ist nicht auf dem Platz, der kommuniziert nicht, also ich habe es dann, die muss man alle, und das sind dann übrigens die, die den super Deal mit Europa anscheinend mehr oder weniger verhandelt haben. Ich war so, als das passiert ist, die muss man alle entlassen, sofort, oder? Das kann ja nicht sein, oder? Und aber als diese leichte Rage mal dann durch war, oder, muss man wirklich sagen, nein, also ich glaube, die hatten wirklich keine Chance, oder? Das wirklich, weil das sah niemand kommen. Übrigens ja auch aus der Trump-Regierung ist es ja anscheinend so, dass er nicht mit seinen Leuten gesprochen hat. Also zwei Leute, und dann hat er irgendwie diesen Harvard-Professor, den ihn da beraten hat, wo Musk jetzt gesagt hat, du, was ist das für ein Ei, oder?
Peter Navarro.
Ja, genau, oder? So, was ist das für ein Ei? Ego geteilt durch Skills über eins gleich nicht gut, oder? Also das war schon ein bisschen eine errate Geschichte oder so. Und da muss man wirklich fair sein, also das hat niemand sehen können. Aber der Fehler, glaube ich, ist schon, also eben, das ist kein Vorwurf, sondern ich glaube, die Frau Budliger ist, glaube ich, was ich höre, ich kenne sie nicht, muss eine sehr gute sein, auch sehr engagiert und ich glaube, aber der Fehler sind, glaube ich, schon zwei Sachen, oder? Erstens, oder verschiedene, oder? Das erste ist, wir müssen mit Amerika, wir müssen mit China, wir müssen mit Indien, wir müssen mit Europa, oder? Wirklich gute Beziehungen pflegen auf allen Ebenen, oder? Das haben wir nicht gemacht, weil wir in meiner Empfindung zu lange nur zu Europa fokussiert waren. Es kann ja nicht sein, dass der wichtigste Absatzmarkt als Einzelland oder Amerika wir da die Regierung nicht kennen. Das Zweite ist, glaube ich, dass wir einfach wir müssen ein besseres Team zusammenbringen, glaube ich, ein bisschen. Und drittens eine Strategie formulieren, die ein bisschen, und das ist natürlich klar, also Economist Wissen oder Sekretär, wir sagen, wir haben eine Strategie, sagt, nein, ihr habt eine Europastrategie. Und so, wir müssen vielleicht, oder lasst uns das war positiv formulieren, wir müssen vielleicht die Strategie jetzt anpassen. Mhm. Oder? Und wie wollen wir übrigens auch gewinnen? Ich will ja nicht nur so eine Hösler-Strategie haben, ich will, dass die Schweiz gewinnt. Weil die Schweiz wurde, oder die Welt wurde more transactional. Wir müssen jetzt den Willen haben oder das Selbstbewusstsein, wieder gewinnen zu wollen. Mit unseren Schweizer Tugenden. Wir machen das ja sehr viel bescheidener als andere. Aber ich glaube, wir müssen schon ein bisschen den Willen haben, ich sage mal, Schweizer Eishockey-Mannschaft, Nationalmannschaft, ja, die wollen wirklich Weltmeister werden. Und die trauen sich das auch zu. Und die haben ganz, ganz harte Wettbewerber da draußen, aber die geben, die muten sich dazu gewinnen.
Jetzt ist es ja so, dass in den ersten Reaktionen in Bern. In den ersten Reaktionen in Bern, jetzt auch von Nationalräten, Ständeräten, haben wir gehört, die Mahnung, und jetzt sind wir in Ihrem Spezialgebiet Kompass Europa, hieß es ja, jetzt müsse die Schweiz erst recht die Nähe zur Europäischen Union suchen. Also quasi Distanz zu Amerika, die sind durchgedreht jetzt da in Washington. Man müsse jetzt Unterschlupf finden und eben diese sogenannten institutionellen Verträge mit der Europäischen Union erst recht unterschreiben. Das sei jetzt gewissermaßen der Beweis. So argumentiert übrigens auch der Außenminister Ignazio Cassis. Er sagt, in einer unsicheren Welt musst du dich unter einen Schutzschirm begeben. Was halten Sie von diesen Ratschlägen, die jetzt im Lichte dieser Zollpolitik getätigt werden?
Ja gut, ich muss jetzt versuchen, einigermaßen vorsichtig, ja, das ist falsch. Also erstens mal die Einstellung, oder? Erstens mal, dass die Grünen und Grünliberalen zelebrieren, dass die Schweiz geschadet wird. Die haben Freude daran, dass der Schweiz geschadet wird. Also meine, wenn das eine Firma wäre, würde ich die also sofort entlassen, oder? Das Zweite ist dieses unterwürfige, nicht selbstbewusste, nicht aufbauen auf unserem Stamm. Wir sind ein absolut Großinvestor in Amerika, in Europa, überall. Wir haben hervorragende Firmen etc. Und wir tun so, als ob wir nichts mehr. Aber es kommt davon, weil diese Leute gar nicht wissen, was die Wirtschaft ist. Also wenn das wirklich Gassi so gesagt hat, dann sagt er, ja, umso schlimmer. Und das Dritte, und das ist wirklich das Fatale, oder? Und das finde ich wirklich also unanständig, diese zwei Sachen haben nichts miteinander zu tun. Das eine ist jetzt Tarife mit Amerika und das zweite ist dieser Rahmenvertrag, wo es nur um den präferenzierten Marktzugang nach Europa gibt. Das ist irgendwie, wir haben Marktzugang, wir können alle Produkte dahin liefern etc. Es geht nur darum, ob, vereinfacht gesagt, ob wir diesen präferenzierten Marktzugang haben, wo wir die technischen Handelshemmnisse nicht sind. Und das hat irgendwie einen Benefit von 200-300 Millionen Schweizer Franken pro Jahr. Und für das sollen wir die dynamische Rechtsübernahme übernehmen etc. Das hat null miteinander zu tun. Und das finde ich wirklich absurd. Und dass auch ein Herr Mäder oder ein Gassis das macht, finde ich irgendwo zwischen verantwortungslos, offensichtlich sehr politisch sehr offensichtlich und drittens, das dritte Wort können Sie sich selber auswählen.
Stimmt es eigentlich, dass Sie bei der Partners Group, das sind ja drei ursprüngliche Partner, dass Sie eigentlich der treibende Faktor gewesen sind, damals, als Sie dieses institutionelle Rahmenabkommen zum ersten Mal gelesen haben? Sie sind ja eben ein Mann der Wirtschaft, ein Mann aus der Finanzwelt, jetzt nicht in dem Sinn politisch ein unbeschriebenes Blatt. Und haben Sie eigentlich Ihre Partner da auf dieses Thema gebracht oder war das ein Gemeinschaftsprojekt? Weil Sie sind ja damals, das war 2021, 2020 auf den Plan getreten mit Ihrem Widerstand gegen diese institutionelle Anbindung oder wie man auch sagt, Unterwerfung unter die Europäische Union. Ja, sind Sie da der Antreiber eigentlich gewesen? Ist Ihnen das als Erster aufgefallen?
Ja, eigentlich schon, aber ich bin ja auch nicht politisch, also ich bin keine Partei etc. Parteimäßig wäre ich wahrscheinlich in der FDP. Und wie die meisten, oder? Ich habe abgestimmt und da unser Geschäft gemacht und die Welt ist super etc. und uns nicht politisch eingebracht. Und dann habe ich diesen Rahmenvertrag, dieses Common Understanding mal durchgelesen und sage, gut, aber und da hat es geheißen, ja, die Wirtschaft will das. Ich sage, was heißt die Wirtschaft? Nein, die Wirtschaft braucht, wer sagt das? Wir brauchen das sicher nicht. Und unsere übrigens, wir haben 50.000 Mitarbeiter in Europa. Wir wissen, was es heißt, in Europa zu Geschäften, was die Regulation bedeutet. Ich habe das gelesen und sage, ja, aber das müssen wir doch nicht diskutieren. Wir können doch nur, dass irgendwie der Herr Michel irgendeinen Teddybär jetzt einfacher nach Europa verkaufen kann und da nicht doppelt die Augen kontrollieren muss, oder? Wir können doch nicht irgendwie jetzt unser ganzes demokratisches System, ich übertreibe jetzt ein bisschen, oder in Frage stellen. Oder wenigstens müssen wir es diskutieren und müssen darüber abstimmen. Stimmen etc. Das ist das, was ich gesehen habe, gelesen habe und dann habe ich es meiner Frau gesagt. Und meine Frau ist Schweizerin, deutsch gewesen und, so, und sagt, aber ich bin ja jetzt nicht Schweizerin geworden, um das mit ihr Schweizer jetzt da auch wieder euch in diesem bürokratischen Binnenmarkt mehr angleicht. Und so, da müssen wir was machen, das heißt, da musst du was machen. Und da habe ich natürlich, Sie kennen das, wenn die Frau dann sagt, wenn wir einen Auftrag fassen, dann heißt das in die Gänge kommen, oder? Aber das ist dann wirklich auch wirklich für mich wirklich ein Punkt gewesen. Ich will auch kein Amt und niemand von unserem Punkt. Da geht es nicht darum, ob wir jetzt irgendwie den Wolf ein bisschen früher oder später abschießen und über das abstimmen. Da hier geht es eine Systemfrage. Und schlussendlich, wenn wir eine direkte jetzt Diskussion führen, auch mit den Befürwortern, dann ist das etwas Gutes. Weil vorher hat es das nicht gegeben. Und ich glaube, wenigstens können wir darüber diskutieren. Und wenn wir dann als Volk miteinander und Stände darüber entscheiden, ob wir jetzt diesen Rahmenvertrag finden, ist etwas Gutes oder nicht, dann haben wir unseren Job gemacht. Aber das wird zu 65-70% sowieso abgelehnt, das ist klar.
Jetzt sagen aber Branchenverbände wie zum Beispiel Economie Suisse, auch die aus der Pharmaindustrie hören wir solche Aussagen, die Schweiz müsse sich da der Europäischen Union institutionell anbinden. Das sei gewissermaßen gewissermaßen eine Überlebensfrage für unsere Volkswirtschaft. Und auch vom Außenminister Ignazio Cassis haben wir ähnliche Aussagen gehört, so nach dem Muster, in turbulenten Zeiten müsse man doch Unterschlupf suchen unter dem Schutzschirm, nicht zuletzt einer Europäischen Union. Wie sehen Sie das? Liegen denn all diese anderen Wirtschaftsvertreter, liegen die falsch? Muss man sich jetzt nicht gerade auch vor dem Hintergrund dieser Trumpschen Politik etwas näher an der Europäischen Union bewegen?
Ja, sie liegen absolut falsch. Und die Antwort ist ja klar, diese zwei Sachen haben nichts miteinander zu tun. Wir müssen eine Strategie in Amerika haben, wir müssen eine Strategie in Europa haben. Und die Tarife in Amerika haben null damit zu tun, dieses Rahmenvertrag, wo es um diesen präferenzierten Marktzugang mit Europa geht, das hat irgendwie geschätzte Mehrwerte von 200-300 Millionen Maximum für die Schweiz, und dem stehen irgendwie eben, das ist unsere große Sorge, eben die zusätzliche Bürokratisierung, die auf die Wirtschaft zukommen wird, weil wir eben den binnenmarktkonforme und im Binnenmarkt relevante Regulierungen absolut aus Sicht Europa absolut verständlich übernehmen werden müssen. Und wir operieren in Europa. Wir haben verschiedenste Geschäfte in Amerika, in Europa, verschiedenste Industrien. Wir wissen, was diese Mehrkosten sind. Und das ist unsere Sorge. Unsere Sorge ist, dass wir hier langfristig wirklich das Einzige, was erodieren wird im Verhältnis Europa-Schweiz, sind die Standortvorteile der Schweiz, weil wir uns diesem europäischen Regulierungssystem näher annähern. Also die Antwort ist absolut falsch. Und jetzt ist es die Zeit, wo wir eben unabhängig bleiben müssen, offen sein. Wir müssen mit Indien, mit China, mit Amerika, auch natürlich mit Europa müssen wir in die Wege kommen, aber sich jetzt sicher nicht, oder? Zu einer Zeit, wo die Europäer selber sagen, wir haben große wirtschaftliche Probleme, wir haben viel zu viel Bürokratie, und gerade zu diesem Zeitpunkt gehen wir hin und sagen, ja genau, nur weil wir jetzt 20 Jahre verhandelt haben, müssen wir diesen Abschluss machen. Das ist völlig irrsinnig. Und in einer Trumpschen World, wenn ich jetzt das jetzt ein bisschen so nennen würde, ist das irgendwie der falsche Vertrag zu falschen Zeitpunkt mit dem falschen Partner. Und jetzt müssen wir halt mal Übung abbrechen. Da passiert genau gar nichts, weil die Europäer haben ein super Interesse mit uns, auch gute Beziehungen zu haben, den Handel zu fördern. Wir importieren jeden Tag etwa 70 Millionen mehr Güter, also kaufen mehr Güter aus Europa als umgekehrt. Also wir sind ein super Kunde, ein super Partner für Europa, und unter Partner sollten wir auch jetzt wirklich ohne diesen präferenzierten Marktzugang, der nichts wirklich substanzielle Vorteile bringt, sollten wir uns mit Europa wieder an den Tisch sitzen und sagen, komm, wir behandeln jetzt wieder sektorell, bilateral, und in der Schweiz, wenn wir da große fremde Rechte dann übernehmen, da haben wir eine Chance, Volk und Stände darüber abzustimmen, ob wir das jetzt finden. Das ist eine gute Geschichte. Es ist übrigens auch noch ein bisschen symptomatisch. Also jetzt kommt irgendwie und sagt, ja, ist da nicht so viel Bürokratie, sind es nur 1400 Seiten und was immer dann noch kommt. Ja, und übrigens, das ist so ein super Vertrag. Strom ist wichtig, aber Strom nehmen machen wir jetzt noch separat. Ah, Spesenregelung, ja, das verletzen wir schon vom Anfang mal. Schauen wir mal, wie viel wir bezahlen müssen. Und dann, da machen wir noch große Konzessionen an die Gewerkschaften. Da merkt man schon, diese Vertragsverhandlung, diese Situation ist völlig vertrackt. Da hat man einfach zu lange dran gearbeitet, und in meinem Geschäft der Investitionen kann das auch passieren. Da haben wir einmal 2-3 Jahre an einer Transaktion, an einer Investition zu machen. Und irgendwann ist man so vertrackt und kommt nicht zu Ende, dann muss man jetzt sagen, so, jetzt machen wir einfach den Übungsabbruch und we move on und good things will happen afterwards.
Herr Erni, ganz herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, das war eine etwas andere Standortbestimmung als das, was Sie jeden Tag in den Medien hören. Sehr interessant, also diese Trumpsche Politik. Wir haben dir einiges doch abgewinnen können bei allen Risiken. Und vor allem, ich glaube, zum Schluss die entscheidende Botschaft, dass eben die Schweiz gerade in diesem Zeitpunkt der Disruptionen und der Turbulenzen eben ihre Weltoffenheit ausspielen muss und nicht ihre Blockbindung gewissermaßen. Noch einmal ganz herzlichen Dank und wir wünschen Ihnen natürlich einen schönen Tag, bedanken uns für die Aufmerksamkeit und selbstverständlich wünschen wir der Schweiz und der Partners Group in dieser etwas bewegten Zeit gute Geschäfte und eine erfreuliche Zukunft. Wir melden uns zurück und bis dann eine entspannte Zeit an alle.